Da ist mein Onkel, ist ganz bleich geworden,
oh nein,
hat mich angeguckt und hat gesagt, Julia, um Gottes Willen, was machst du da? Wenn du das gegen die Wand fährst, du kommst ins Gefängnis und ich kann dir nicht helfen. Also der war völlig geschockt. Was, wenn es klappt?
Ein Umfeld zu haben, das ihn auffängt, ist, glaube ich, Gold wert. Es wird nicht umfällt, sondern weich gebettet, ja, und dass du dann wieder hochkommst.
Bevor wir in die aktuelle Folge starten, erlaube mir noch einen Hinweis. Die meisten von euch haben es sicherlich mitbekommen. Wir haben ein brandneues Programm gelauncht. Advanced Assets heißt es. Und es richtet sich an alle, die bereits investiert sind, aber noch mehr aus ihrem Geld rausholen wollen und vor allem sich langfristig krisenfest aufstellen wollen. Denn dein ETF-Depot ist vielleicht robust, aber ist es auch resilient? Finanziell robust heißt, du hast Rücklagen wie dein Notgroschen, deine Sparpläne laufen, du hast deinen Vermögensaufbau erfolgreich gestartet, hast einen ETF-Sparplan. Das ist eine wichtige, solide Basis. Aber finanziell resilient zu sein, bedeutet noch mehr. Es bedeutet, du schützt dein Vermögen und baust es strategisch mit weiteren Assetklassen wie Einzelaktien, Immobilien, Krypto und so weiter aus. Und vor allem, du nutzt auch Krisen als Renditechance. Ein Beispiel, im März 2020, das war der Corona-Crash, brachen die Märkte innerhalb weniger Tage um 40% ein. Viele Depots, wenn nicht sehr, sehr viele Depots, meins auch, standen plötzlich tief im Minus. Und wer damals eine klare Strategie hatte und souverän investiert hat, genau in dieser Zeit, konnte sein Investment damals in nur 5 Jahren mehr als verdoppeln, mit über 130% Rendite. Und das ist es, was finanzielle Resilienz bedeutet, ne? Du stellst dein Portfolio breiter auf, du verwandelst Schwankungen in Renditen. Und wir wissen alle, Krisen sind keine Ausnahmen. Ja, erst recht nicht mit dem US-Präsidenten, der da gerade nun mal leider an der Macht ist. Die Frage ist also nicht, ob es wieder eine Krise geben wird, sondern wann die kommt. Aber die viel entscheidende Frage ist, lässt du dich davon verunsichern oder nutzt du diese Tatsache, die nun mal dazugehört, um dein Vermögen strategisch weiter auszubauen? Und genau dafür haben wir eben unser brandneues Online-Programm Advanced Assets entwickelt. In unserem 12-monatigen Programm, Ausrufezeichen, wir begleiten euch 1 Jahr lang, wirst du dein Depot von robust zu resilient entwickeln. Mit einer klaren Strategie von uns, professionellen Tools, die die Arbeit sehr, sehr viel leichter machen, zum Beispiel unserem Portfolio-Simulator, Live-Calls mit absoluten Top-Expertinnen aus der Praxis zu den verschiedenen Assetklassen und natürlich wie immer einer Community aus Frauen, die auf deinem fortgeschrittenen Level unterwegs sind. Gestern ist bereits die erste Gruppe, bestehend aus ca. 150 Frauen, in Advanced Assets gestartet. Und ab jetzt gibt es nur noch wenige Gruppenstarts, bevor die Türen am 19.10. endgültig geschlossen werden und ein Einstieg erstmal nicht mehr möglich ist. Also, liebe Leute, jetzt noch fix sein, ja, sichert euch noch schnell einen Platz, bewerbt euch unter madamemoneypenny.de/advanced-assets. Den Link gibt es natürlich auch in den Shownotes. Die Bewerbung ist komplett unverbindlich, kostenlos, dauert maximal 3 Minuten und dann schauen wir, ob wir zusammenpassen, ob wir miteinander arbeiten wollen. Im besten Fall sehen wir uns dann bald in Advanced Assets. Ich freue mich mega drauf. Ich freue mich auf alle, die jetzt schon in der ersten Runde mit dabei sind. Und ich freue mich natürlich auch auf diejenigen, die jetzt noch schnell nachziehen, bevor die Türen dann am 19.10. schließen. Salut, ihr Moneypennys, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Madame Moneypenny Meets. Und heute treffe ich Julia Bösch. Sie ist die Mitgründerin von Outfittery, das kennt ihr vielleicht. Und als CEO hat Julia Outfittery zu einem der größten europäischen Personal Shopping Services ausgebaut. Ein wichtiger Schritt war damals zum Beispiel auch 2019 die Fusion mit Modomoto, kennt ihr vielleicht noch, wodurch dann Europas größter Anbieter in diesem Bereich entstand und Julia übernahm die alleinige CEO-Position. Im Jahr 2021 hat Outfittery dann sein Angebot erfolgreich auf Mode für Frauen auch ausgeweitet. Und Julia erzählt uns und mir in dieser Podcast-Folge, wie sie überhaupt zu der Idee von Outfittery gekommen ist, was sie vorher so gemacht hat, was für sie Mut bedeutet und auch, was sie ganz persönlich tut, wenn sie dann doch mal an sich zweifelt. Außerdem reden wir über ein Thema, das Julia in die Öffentlichkeit gebracht hat, das in Deutschland weiterhin sehr, sehr stark tabuisiert ist, und zwar Social Freezing. Sie erzählt da über ihre eigenen Gedanken und Gefühle von damals, als sie sich dazu entschieden hat, das durchzuführen. Und sie sagt uns auch, warum sie allen Frauen da draußen rät, sich frühzeitig mit ihrer Fruchtbarkeit zu beschäftigen. Ihr seht also, auch in einem anderen Bereich geht es hier sehr um Selbstbestimmung. Und ich wünsche euch jetzt damit ganz viel Spaß mit Julia Bösch. Ja, und damit ganz herzlich willkommen. Hallo, liebe Julia, schön, dass du da bist. Hi.
Hi, vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich, dass es endlich geklappt hat, Julia. Du und für alle, die dich noch nicht so richtig kennen, obwohl das dürfen eigentlich nicht so viele sein, erzähle ich vielleicht nochmal kurz, was du so machst. Und zwar hast du Outfittery mitgegründet im Jahr 2012. Mhm. Und Outfittery, das finde ich ja ein sehr, sehr smartes Konzept, muss ich sagen. Ihr bietet quasi eine Art Modeberatung an und dann auch in Kombination mit Modeshopping. Das heißt, so wie ich es richtig verstanden habe, ich bekomme da eine Stylistin an die Hand. Und dann schickt ihr mir passende Outfits zu mir nach Hause. Ich kann die anprobieren, wieder zurückschicken, auch später erst bezahlen und so. Also schon sozusagen ein sehr alltäglicher Use Case. So, was ziehe ich denn an? Was soll ich denn anziehen? Total gut auf online übertragen. Habe ich das erstmal so richtig wiedergegeben?
Das hast du wunderbar beschrieben. Genau darum geht's. Wer kennt es nicht, wenn man morgens vom überfüllten Kleiderschrank steht und nicht weiß, was man anziehen soll, und da wollen wir helfen.
Total, genau. Und auch so dieses so, ich habe ja gar nichts anzuziehen, ne? Also irgendwie 20 genau. Sachen, 20 T-Shirts, ich gehöre jetzt nicht dazu, ja. Ich habe wirklich nur wenige Sachen, wie man sieht, aber trotzdem dieses Gefühl so, ich habe ja gar nichts anzuziehen. Cool, und sag mal, wie kamst du denn oder wie kamt ihr denn damals überhaupt auf diese Idee dazu, weil das ist ja schon ein sehr innovatives Geschäftsmodell.
Ja, total. Also für mich war erstmal der Gedanke, ich möchte gründen. Und der kam schon so im Studium, der Wunsch. Aber ich wusste weder was noch mit wem und habe mich dann entschieden, zu einem kleinen Startup zu gehen. Das war damals ein kleiner Online-Schuhshop in Berlin mit 40 Mitarbeitern, was heute Zalando ist.
Und ich dachte es mir schon, ein kleiner Schuhshop.
Genau, da bist du
gestartet, ja.
Da bin ich gestartet und dort habe ich dann meine Mitgründerin Anna Alex kennengelernt und wir haben dann gesagt, okay, wir machen was zusammen, aber was? Und dann haben wir auf einer Reise nach New York, wo ich auch mal studiert habe davor mit unserem Freund Philipp, der hat dort sich einen Personal Shopper geleistet. Mhm. Und er wollte sozusagen nicht selber einkaufen, er fand das super nervig und hat eben jemanden engagiert, der für ihn Outfits vorher ausgewählt hat, mit ihm gesprochen hat, was er sich vorstellt. Und wir waren total geflasht davon, nicht nur wie gut er aussah und wie viele Tüten in der Hand er hatte, sondern vor allem, der hat sich so richtig gesehen gefühlt von dieser Stylistin. Mhm. Und die hat so richtig erkannt, wer er als Typ und als Persönlichkeit ist und hat das in dem Outfit umgesetzt. Und das fanden wir extrem toll. Und wir wussten ja nun gerade, wie sozusagen die Online-Mode-Kategorie ziemlich abgeht. Mhm. Aber gleichzeitig hatten wir Lust, auch was zu schaffen, was einen ganz, ganz neuen Ansatz verfolgt. Weil bei Outfittery geht es nicht darum, dass du erstmal ein riesiges Sortiment siehst und dich da selber durchbrowsen musst, sondern wir starten eben bei dir als Kundin und wir wollen erstmal dich kennenlernen und verstehen, wer du bist, und dann setzen wir das mit unseren Stylisten in ein Outfit für dich um. Und das fanden wir extrem spannend und dann haben wir gekündigt und losgelegt.
Well, wie man es dann halt so macht.
Ja, so, ganz einfach.
So halt. Ich finde es total spannend, weil meine Gründungen sind ja aus einer anderen Perspektive entstanden, so nach diesem Scratch Your Own Itch. Und ich hatte nicht unbedingt die Ambition, mich selbstständig zu machen. Das kam, sondern also bei mir war sozusagen erst so die Idee und dass ich, oder das Problem, sage ich mal, ja, war bei euch auch, das Problem gesehen. Mhm. Und dann dachte ich so, ach, vielleicht mache ich das selber. Und ich finde es so spannend und total inspirierend, dass es so aus verschiedenen Richtung entstehen kann, ne? Und du hattest jetzt quasi sozusagen die Brille, ich will was gründen, was kann es denn sein? So richtig so auf Ideensuche. Und
das hat ja auch sozusagen funktioniert, ne? Und an meiner Story sehe ich, das andere funktioniert irgendwie auch. Wenn man dann, natürlich muss man schon so ein bisschen jetzt in meiner Geschichte, wenn man sich jetzt nicht direkt vornimmt, was zu gründen, muss man natürlich schon so ein bisschen den Kopf offen haben, dass es überhaupt eine Option ist, ne? Und natürlich offen so durch die Welt gehen. Aber ich finde es auch da an deinem Beispiel so total schön, diese Entscheidung zu treffen oder dieses Vorhaben auch laut auszusprechen und sich vielleicht oder dieses Ziel zu setzen, damit dann sozusagen alle Antennen so ausgerichtet sind. Das ist ja auch ein Mindset-Thema, ein Fokus-Thema, ne? Worauf fokussiere ich mich? Und dann geht man sicherlich mit ganz anderen Augen durch die Welt und sieht viel mehr Probleme. Am Ende lösen wir alle Probleme. Business ist ja eine Problemlösung. Und das finde ich schon mal einen coolen Impuls, nämlich für unsere Hörerinnen gerade, die vielleicht auch so, ja, ich weiß nicht so genau, ja, versetzt euch einfach mal in die Lage, ja, so, geht doch mal mit dem Gedanken raus.
Genau, was könnte es sein?
Genau,
was
könnte es denn sein?
Und für was verspüre ich Leidenschaft? Das war in diesem Prozess auch so interessant. Also wir haben dann auch bei so Businessplan-Wettbewerben mitgemacht oder so Hacking-Weekends, wo wir dann mit irgendwelchen Teams zusammen mal ein Wochenende was gebaut haben. Und so dieses, das mal auszuprobieren, hat uns enorm geholfen zu schauen, passen wir als Team zusammen und was sind wirklich die Themen, die uns interessieren und wo wir nicht loslassen und wo wir nachts aufwachen und sagen, das will ich eigentlich machen.
Ja. Also würdest du schon sagen, dass Leidenschaft, also man braucht schon eine Leidenschaft für das Thema auch.
Absolut. Ja. Ich meine, ich mache das jetzt seit über 10 Jahren. Ja. So ein Unternehmen zu gründen und erfolgreich zu machen, ist definitiv ein Marathon und zwar ein Marathon of Sprints. Total. Also ich glaube, wenn du da keine Leidenschaft hast, das hältst du nicht durch.
Das glaube ich nämlich auch, weil dafür ist es auch einfach zu tough. So, ne? Also wenn man da nicht wirklich dahinter steckt. Ich glaube, also man kann vielleicht mal 1-2 Jahre ein bisschen was hochziehen, aber wenn dann so das Geld im Vordergrund steht, ne, dann ziehe ich das hoch und dann ist mir aber auch egal, dann mache ich 2 Jahre später wieder das nächste. Aber wenn man wirklich was mit Substanz aufbauen will, ich mache jetzt auch mal dann Moneypenny seit 10 Jahren, so, ne, also das, da braucht man, glaube ich, wirklich dieses, und ich glaube, da kann man Leidenschaft auch sehr wörtlich nehmen. Es geht ums Leiden. So. Genau. Es geht darum zu leiden und aufzustehen und aufzustehen und wieder aufzustehen. Ja. Wenn es so viel einfacher wäre, einfach zu sagen, weißt du was, macht euren Scheiß allein. So, I'm out.
Man bekommt eine hohe Schmerztoleranz, auf jeden
Fall. Ja, total. Und gleichzeitig auch dieses total schöne Wachstum, was da halt drinsteckt. Ich glaube, deswegen mache ich das auch immer noch. A, weil ich die Leidenschaft für das Thema habe und B, weil es einfach die Lernkurven nicht aufhören. Das ist einfach so krass, wenn man dann das nächste Level, wieder das nächste Level ist. Oh, okay, what? Also jetzt gerade stehe ich zum Beispiel auch so in der Phase, wo ich denke, boah, okay, ich lerne gerade nochmal so viele neue Sachen. Ist auch also total inspirierend. Und eine andere Sache, die wir aber gemeinsam haben, Julia, ist, dass du vorher auch angestellt warst. Das heißt, du warst angestellt, ja? Hast dir, und ich finde das nämlich total gutes Vorgehen auch, vor der Gründung, erstmal angestellt zu sein, mal zu gucken, wie das Spiel so läuft, irgendwie, ja. Also, ich weiß nicht, so ein Unternehmen zu gründen, obwohl man noch nie mal in einem drin war. Ich weiß nicht, wie gut das so geht oder so. Aber mir hat es damals auch total viel Sicherheit gegeben, aus einer Festanstellung heraus diese Idee zu entwickeln. Ich habe das auch parallel schon so ein bisschen hochgezogen, als ich mich dann so sicher gefühlt habe und gesagt habe, okay, jetzt bin ich wirklich bereit zu kündigen. Ne? Weil ich glaube, für viele ist es dann oft so hopp oder top, das eine oder das andere. Und da kann man ja sein Mood-Level auch so ein bisschen selber so austarieren. Ne? Oder wie viel Sicherheit man auch einfach braucht, in diesem Festangestellten-Dasein, so zu wissen, jeden Monat kommt das Gehalt. Was war denn dann so bei dir der Punkt, an dem du gesagt hast, okay, jetzt shift ich komplett rüber? War es direkt schon, als ihr die Idee hattet und sagt, boah, let's go? Hattest du ja schon ein bisschen Geld auch angespart? Ist ja auch erstmal ein finanzieller Engpass, auf den man sich da einlässt am Anfang.
Ja, also ich habe gekündigt nach 2 Jahren. Das heißt, 2 Jahre in deinem ersten Job, da hast du noch nicht viel Geld angespart.
Ja, war bei mir genauso. Auch und, so 2 Jahre, ja.
Ja, okay. Und das war so der Moment, wo wir, also der entscheidende Faktor war, Anna und ich haben gesagt, okay, das ist es einfach, das müssen wir machen. Ja. Ja. Und dann am nächsten Tag habe ich gekündigt. Also es war einfach so total klar. Und da war auch mit Sicherheit eine große Naivität dabei.
Die man braucht.
Weil wir hatten das Gefühl, die man sonst macht absolut man's nicht. Braucht, das will ich gerade sagen. Also ich bin großer Fan von Naivität. Das ist total gut, weil man kann dann auf dem Weg alles rausfinden, aber sozusagen dann jedes Problem für sich nacheinander bewältigen. Ja. Also das war eigentlich total gut. Und ich habe da jetzt auch nicht so drüber nachgedacht, oh Gott, was passiert, wenn das nicht klappt. mein Plan B war relativ einfach. Also wenn das nicht abhebt, und das wusste ja damals niemand, ob das Modell funktionieren kann, weil es war komplett neu, dann suche ich mir einfach wieder einen Job. So. Ja. Und ich glaube, zum Thema Mood-Level, das ist halt, glaube ich, das, was man selber definieren kann. Wie viel Zeit gebe ich mir? Und das kann ein Wochenende sein, wo ich mal eben bei so einem Startup-Bootcamp was ausprobiere. Oder das kann sein ein halbes Jahr. Oder das kann irgendwie sein die Elternzeit. Und das finde ich ganz wichtig, dass man das auch timeboxen kann. Und das jetzt nicht die Entscheidung fürs Leben ist, weil sonst fühlt sich das einfach viel zu groß an.
Das finde ich nochmal einen schönen Aspekt. Ich glaube, gerade auch wir Frauen, und ich kenne das von mir auch, so Entscheidungen so groß zu machen, ne? Und aber dieses Pragmatische zu sagen, na, ich probiere das jetzt aus. Wie alt warst du da?
Wie alt war ich da? 27.
Also, ne, man ist ja auch noch so ein bisschen freier im Leben. So, ne? Also wenn man auch noch nicht so viel Total. Verantwortung hat für eine ganze Familie oder so. Und wenn man, also man hat ja einfach so wenig zu verlieren. Ja, also ich meine, ganz zur Not, vielleicht, keine Ahnung, unterstützen Eltern oder Familie noch bei der Miete für die Studentenbude oder so, ne? Aber genau dieses Pragmatische, und das sage ich ja auch immer so meinen Kundinnen, auch wenn das Thema ist ja auch Mindset-Thema so, ne? Also welche Entscheidung treffe ich wann und was ist, wenn es nicht gut geht und so. Und dann sage ich auch mal, nein, einen scheiß Job kannst du immer wieder zurückgehen. Also, ne, was ist eigentlich jetzt gerade mein Total. Base-Level? Und viele hängen ja in Jobs, wo oder auch in Selbstständigkeit, wo du denkst, meine Güte, du musst da raus. So, ne? Also alles ist besser als das so. Und also einen scheiß Job findet man immer irgendwie wieder. Aber auch dieses Wachstum, was man auf dem Weg erlebt, ne, mal sowas auszuprobieren, da mal voll reinzugehen, diese krasse Lernkurve, das zahlt ja auch wieder auf das persönliche Wachstum ein, dadurch wird man wieder besser, dadurch qualifiziert man sich auch wieder für andere Jobs, für bessere Jobs. Also ich bin auch total pro, sehr naiv irgendwo reinzuspringen, um mal zu gucken, wo man so rauskommt. Gerade in einem Alter, wo man wirklich nichts zu verlieren hat quasi. Und Julia, du hattest den Begriff Mut ja jetzt auch schon genannt. Und ich finde, wenn ich dich so verfolge, wenn ich so lese, was du auch so postest und so, das ist für mich bei dir irgendwie so ein ganz zentraler Begriff. Der kam mir sofort in den Kopf in die Vorbereitung auf dieses Gespräch. Das ist Mut. Ich sehe und lese über, also ich lese so wörtlich, aber auch so zwischen den Zeilen. Mein Unternehmen ganz generell ist ja schon mutig an sich sein. Aber was bedeutet Mut denn für dich persönlich? Also ist das ein richtiger Wert, nach dem du auch strebst? Und Was heißt das für dich?
Das ist tatsächlich ein Wert, der mir sehr, sehr wichtig ist. Und was ich auch an anderen ganz toll und inspirierend finde. Und ich habe irgendwie früher so gedacht, Mut ist was, das ist Gott gegeben. Entweder man hat es oder man hat es nicht. Und dann habe ich eigentlich über Zeit verstanden, dass Mut ist, wenn man Angst hat und es trotzdem macht. Und dieser Angst haben Aspekt ist, glaube ich, ganz wichtig, weil manchmal Menschen denken, das sind einfach Leute, weiß ich nicht, Unternehmerinnen oder was auch immer, sind Menschen, die haben einfach keine Angst. Nein, nein, ich habe die auch, aber ich mache es trotzdem. Und das ist, glaube ich, diese Entscheidung, die jeder für sich auch treffen kann.
Ja, vielleicht können wir da nochmal kurz bleiben. Also bei manchen ist die Angst ja dann vielleicht auch so groß, dass sie unüberwindbar scheint. Weißt du, was ich meine? Also wie schaffst du das? Also das, hast du da irgendeine Technik, wenn du merkst, oh, diese Angst, weil Angst ist ja auch erstmal eine hilfreiche Emotion, ne? Also so Angst vom Haus zu springen ist schon eine ganz gute Angst, don't do it. Das heißt, Total. Es gibt ja Angst, die durchaus uns daran hindert, Blödsinn zu machen. Und dann gibt's aber auch die Angst, die uns daran hindert, über uns selber hinauszuwachsen. Also eben diesen Mut an den Tag zu legen. Da sind wir vielleicht auch, wenn ich so drüber nachdenke, viel so bei Risiko, ne? Also wie hoch ist das Risiko wirklich, was ich eingehe? Wie hast du das denn für dich geframed, das zu unterscheiden, diese Ängste?
Ja, also ich glaube, was ich wichtig finde bei solchen Entscheidungen ist, viele, wie du sagst, überlegen dann, oje, was ist, wenn es nicht klappt? Was, wenn ich gegen die Wand fahre? Bei mir war es zum Beispiel, wie gesagt, ich war da sehr naiv und selbstbewusst. Ja. Aber als ich meiner Familie erzählt habe, an Weihnachten war das 2011, was ich jetzt vorhabe und dass wir das ganz groß machen wollen, Outfittery, und dass wir da direkt Investoren mit dazu nehmen und so weiter. Da ist mein Onkel ganz bleich geworden, hat mich angeguckt Und hat gesagt, Julia, um Gottes Willen, was machst du da? Wenn du das gegen die Wand fährst, du kommst ins Gefängnis und ich kann dir nicht helfen. Also der war völlig geschockt. Also das hat bei ihm ganz, ganz viel ausgelöst. Also das fand ich spannend. Aber was ich sagen wollte, ist genau, also der erste Gedanke ist oft, oh Gott, was ist, wenn es nicht klappt? Mhm. Aber sich auch mal die Frage, ich stelle mir dann die Frage, was, wenn es klappt? Also sich wirklich auszumalen, wie großartig ist das, wenn dieses Outfittery wirklich funktioniert und wenn es vielleicht in Zukunft Millionen von Kundinnen und Kunden gibt, die unseren Service nutzen, wie toll ist das? Ja. Das sozusagen einerseits. Und dann andererseits gehe ich auch ins absolute Extrem und sage, okay, worst case, wie sieht es ganz konkret aus, wenn ich das jetzt gegen die Wand fahre? Ja. Was passiert? Was ist mit mir? Was sagen Leute? Was heißt es für meine Finanzen? Was mache ich dann? Und ich glaube, die Angst ist immer so was ganz Diffuses. Und wenn ich sozusagen mich damit ganz konkret auseinandersetze, merke ich eigentlich, vielleicht ist es gar nicht so schlimm. Und sozusagen in diesen zwei Extremen denke ich drüber nach.
Ja, finde ich super spannend, gerade dieses Worst-Case-Szenario. Und die Frage ist auch, wie wahrscheinlich ist es, dass der absolute Worst-Case, du landest im Gefängnis und niemand kann dir helfen, sondern ist ja total unrealistisch. So, ne? Also was ist der Worst-Case? Kann ich damit leben? Und wie wahrscheinlich ist es auch, dass der Worst-Case überhaupt eintrifft? Und da haben, glaube ich, so Unternehmertum und auch Finanzen total die Parallele, weil auch beim Finanzen, wenn ich mein Geld investiere, gibt es ja diese Verlustangst, ne? Dieses, oh Gott, was mache ich, wenn mein ganzes Geld weg ist? An der Börse, oh Gott, Teufelzeug, ja, Roulette. Und sich dann aber, das ist ja, das sind halt Gefühle und keine Ratio, ne? Aber sich dann mal zu überlegen, hinzusetzen und mal zu sagen, jetzt schalte ich mal den Kopf ein, ja, also jetzt denke ich mal drüber nach, was ist rational wirklich der absolute Worst Case? Und der Worst Case in Finanzanlage ist ja nie, dass dein ganz, also kann man schon machen, wenn man alles falsch macht, ist das ganze Geld weg so. Aber wenn ich langfristig breit gestreut in ETFs investiere, ist ja faktisch kein Verlust möglich. So, ne, wenn man sich das mal so dieses rationale versus Gefühle, genau wie mit dem, naja, in den Job kann ich immer wieder zurückkehren. Und was, wenn ich das vor die Wand fahre? Ja, dann habe ich vielleicht, keine Ahnung, 50.000 Euro von Friends and Family verballert und 2 Jahre meines Lebens vergeudet, in Anführungsstrichen, denn ich super viel gelernt habe und tolles Netzwerk also, ne? Man geht ja dann auch nicht mit nichts wieder nach Hause, sondern man hat ja trotzdem etwas geschaffen, man hat etwas gelernt, man hat neue Connections, man hat Connections zu Investoren, ja, whatever. Also ist ja die Upside trotzdem, würde ich sagen, trotz Scheitern, riesig, in Anführungsstrichen, trotzdem riesig, total, selbst wenn es jetzt kein Millionen-Business wird, was ja auch gar nicht immer das Ziel sein muss. Ne? Also man kann
genau, und das, glaube ich, ist so ein wichtiger Punkt, den du da sagst. Ja. Das Wichtigste, was wir haben, ist unsere Lebenszeit. Ja. Und ich bin fest davon überzeugt, jeder, der irgendwie eine mutige Entscheidung fällt oder eben sozusagen jetzt spezifisch gründet, du lernst so viel, das ist brutal. Ja. Also es ist natürlich auch krass einfach oder für mich persönlich war es extrem, da mitzuwachsen mit dieser Firma. Und irgendwie, meistens war ehrlich gesagt die Firma ein bisschen vor mir und ich musste irgendwie gucken, dass ich mitkomme. Aber das ist so eine Wahnsinnschance und das kann dir keiner nehmen, egal was dann passiert. Das nimmt dir niemand und das ist so eine großartige Erfahrung und so viel Stärke, die man da auch gewinnt. Ja, deshalb...
Auf jeden
Fall. Großer Fan vom Gründen.
Ja, super, voll. Ich sage ja auch mal, Mut wird immer belohnt vom Leben. Glaube ich wirklich dran. Also man muss natürlich unterscheiden zwischen Mut und Übermut. Ja, da gibt es auch fine line, it's a fine line. So. Aber Mut an sich, dieses mutig sein, trotz Angst da reinzugehen, neue Dinge zu machen, aktiv zu sein, ich glaube auch, dass es immer belohnt wird. Und du hattest gerade schon mal angedeutet, dieses, du bist halt rein, ja, an Weihnachten, so, wir machen das riesig, wir machen das ganz groß. So dieses Großträumen, ganz Großträumen kommt auch immer wieder bei dir so durch. Das war ja von Anfang an dann auch sozusagen dein Motto. Das ist ja aber auch gar nicht so einfach, ne? Also jetzt so rein von, so vom Mindset, so von den Glaubenssätzen wird uns Frauen und Mädchen das ja eigentlich direkt abtrainiert, ne? Also sei ruhig, setz dich hin, verlang nicht zu viel, sei mit dem zufrieden, was du hast, such dir besser einen Mann, der für dich sorgt, ne? Es schwingt ja auch noch viel so mit. Wie schaffst du es dann speziell zu sagen, ich träume aber groß, ich will dieses ganz Große.
Hast du vielleicht eine andere Prägung als andere oder ist es für dich total normal? So, ich verstehe die Frage nicht. Natürlich denke ich ganz groß, weil normal in Anführungsstrichen ist es, glaube ich, nicht, sich das so zu erlauben. Ich glaube, viele wollen das, aber werden dann halt von ganz vielen Kräften auch einfach klein gehalten, ne? Also woher kommt diese Möglichkeit, vielleicht ist sogar eine Kompetenz bei dir, dass du dieses Großträumen, dass du das machst?
Interessante Frage. Also ich habe, glaube ich, das Glück, dass ich so ein sehr großes, natürliches Selbstvertrauen habe, was mir wahrscheinlich meine Eltern oder meine Eltern mitgegeben. Ja, ja. Das ist mal die Basis, von der ich mit Sicherheit viel zehre. Und dann ist es aber sehr stark auch durch das Umfeld geprägt, was ich mir ausgewählt habe. Also ich habe zum Beispiel super. Im Studium, habe ich so ein Zusatzstudium gemacht, in München, CDTM heißt das. Und da kommen Leute interdisziplinär aus allen möglichen Fachrichtungen zusammen, um sozusagen zusammen Startups zu beraten, sich mit Technologien auseinanderzusetzen. Und da war ich auf einmal nicht wie in meinem Hauptstudium BWL mit 2000 Leuten im Audimax, die alle so semi-motiviert waren, sondern mit Leuten, die einfach auch ganz groß geträumt haben und riesige Ambitionen hatten. Und das hat mich inspiriert und angespornt und hat mir sozusagen Partner in Crime gegeben. Das war das eine Umfeld, was für mich sehr wichtig war. Und dann dieses Rocket Internet Zalando-Umfeld. Und da war es ehrlicherweise, also deshalb auch diese Naivität, es war total normal zu gründen. Da waren ganz viele, die dann gesagt haben, du, ich habe übrigens gekündigt, ich starte jetzt eine Firma selber. Das war einfach komplett normal. Und ich glaube, das ist so wichtig, sich ganz gut zu überlegen, was ist das Umfeld von Menschen, mit denen ich mich umgeben will. Weil das kann einem ganz, ganz viel Kraft geben. Und ich glaube, ja, das hat mich sicherlich auch in diesen großen Träumen stark geprägt.
So ein guter Aspekt, wirklich. Also total, das richtige Umfeld ist halt einfach der Gamechanger, ne? Und im Bereich Finanzen, also ja, überall, also in allen Lebensbereichen, ja? Gesundheit, Fitness, Finanzen, Unternehmertum, persönliches Wachstum. Also ja, bei allem kommt es ja so stark drauf an, wer uns sozusagen beeinflusst, ne? Also werde ich negativ beeinflusst oder werde ich positiv beeinflusst? Und das kann ich mir richtig gut vorstellen, dass bei Zalando oder dem Rocket-Umfeld so, hey, ja klar, total selbstverständlich, ne? Und draußen, so außerhalb dieser Bubble, so, bist du denn des Wahnsinns? Du kannst doch nicht gründen, ne? Genau. Und wenn ich die ganze Zeit nur höre, bist du denn des Wahnsinns? Ja, natürlich trau ich's mich dann nicht, ne? Aber versus, ich habe die ganze Zeit Leute, für die das total das Normalste der Welt ist. Und im Finanzbereich bei uns ja genauso, ne? Wenn ich halt nur mein Umfeld habe, das sagt, ja, komm, ach nee, Gehalt würde ich jetzt nicht verhandeln, du verdienst eigentlich schon genug, ja, gib dir da nicht die Blöße. Und ETFs, weiß ich nicht, nee, komm, passt ja alles schon so. Natürlich muss ich dann immer wieder nicht nur gegen meine eigenen Widerstände kämpfen, sondern auch die von außen, die meine eigenen noch sozusagen potenzieren. Also voll gut, total, dass du das nochmal mit reingebracht hast, wie spielentscheidend, wie einfach komplett entscheidend so dieses Umfeld ist. Stimmt, ja, total.
Und ich glaube, diese Zweifel von außen, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Wenn man sich entscheidet zu gründen, ist es, glaube ich, erstmal total gut, so Scheuklappen aufzusetzen und zu sagen, es interessiert mich gar nicht, wer hier alles zweifelt, dass ich höre das gar nicht, es geht da rein, da raus. Ja. Später, wenn du das irgendwie ein paar Jahre aufgebaut hast, dann ist es total interessant, die Kritik reinzuholen, um es besser zu machen und so. Aber ich habe das Gefühl, am Anfang so ein kleines Pflänzchen, das kann man so gut kaputt machen mit Zweifeln, da würde ich einfach so Scheuklappen aufsetzen und erstmal machen und genau.
Stimmt, wenn es noch so
sich auf die Leute konzentrieren, die für einen cheeren.
Ja, total, und die braucht man auch, ne? Man braucht einfach diese Cheerleader. Ja. Ich weiß noch, als ich damals meinen Eltern mitgeteilt habe, ich würde dann jetzt kündigen und so ein WG-Portal gründen, so what? Die waren da ganz unaufgeregt und waren so, ja, wirst du schon schaffen, wenn du es brauchst, sind wir ja da. Total. Ja, super gut. Also haben wir auch gar keinen Druck gemacht oder so. Das war, aber für mich war das zum Beispiel auch, weil du gerade auch Eltern und Umfeld so, also für mich war das auch total selbstverständlich, dass die so reagieren würden. Weißt du, was ich meine? Also ich hatte jetzt auch gar keine Angst jetzt da irgendwie, also natürlich war ich auch unsicher so, aber irgendwie war es irgendwie auch klar so, dass meine Freunde und meine Familie, dass die total supportive reagieren würden.
den Gedanken hatte ich gar nicht, wenn ich so drüber nachdenke gerade. Ich hatte überhaupt nicht die Angst, so, ah, was sagen da meine Freunde oder verstößt mich meine Familie oder nehmen die mich nicht mehr ernst oder so. Die waren alle so, ja, geil, lass mal gucken. wie es läuft. Ja. Wenn du deine Miete nicht mehr zahlen kannst, ziehst du halt wieder zu Hause ein. So in der Art. Also ja, und genau das braucht man halt, ne? Leute, die einen mitziehen und pushen oder die schon weiter sind und an denen man sich so ein bisschen orientieren kann oder so. Ja. Wenn wir gerade beim Thema Zweifeln sind, was machst du denn, wenn du trotz allem an dir zweifelst? Weil wir hatten ja gerade schon gesagt, Mut ist, der ist zu tun, obwohl man Angst hat. Und auch erfolgreiche Unternehmerinnen, wie du auch, gehe ich jetzt mal von aus, hast schon auch manchmal Zweifel, ob das alles so richtig ist. Ich meine, wir treffen ja tagtäglich so viele Entscheidungen. Ist, glaube ich, logisch, dass man mal so sich nicht so sicher ist, ob das alles so richtig ist. Das heißt, wenn du dann doch mal an dir zweifelst, was hilft dir dann persönlich, um diese Zweifel zu überwinden und es dann trotzdem zu tun?
Ja, also mir hilft dann eigentlich am meisten mit engen Freunden, meinem Partner oder anderen Unternehmerinnen und Unternehmern zu sprechen, weil die erinnern mich dann dran, was wir mit der Firma, was ich schon alles erreicht habe und welche Stärken da sind. Und das sozusagen von denen dann nochmal zu hören, hilft mir dann da aus diesem komischen Zweifelmoment sozusagen rauszukommen. Und eine Gruppe, die mir da auch extrem hilft, ist mein Close Circle. Das ist eine Gruppe von Berliner Unternehmerinnen, wo wir uns sehr, sehr stark gegenseitig unterstützen und wo es auch so eine, sag ich mal, Verletzlichkeit gibt, zu sagen, boah, ich weiß irgendwie, ich bin gerade total unsicher oder ich habe hier voll die Sorge. Man dann einfach Unterstützung erfährt. Und das kann ich total empfehlen, gerade wenn man selber gründet, sich andere Gründer zu suchen, mit denen man sich ganz, ganz offen austauscht und wirklich die Hosen runterlässt und nicht so dieses bei mir alles vorplanen, wie sieht's bei dir aus, sonst auf so Networking-Events oder so unterwegs ist, da ist ja jeder nur darauf bedacht,
jeder der Geilste,
eine tolle Geschichte zu erzählen. Aber wirklich so, ja, einen Kreis an Menschen sich aufzubauen, wo man sich voll öffnen kann und die einen dann auch in so einem Moment auffangen.
Ja, spannend. Also das ist ja auch wieder der Umfeldaspekt. Und ich hatte gerade noch einen Gedanken, den ich jetzt dann auch nochmal wiedergefunden habe, während du so erzählt hast. Mir geht es nämlich genauso. Ich habe auch so mein Circle an Unternehmern, Unternehmerinnen. Und was mir daran immer so hilft und auch so wichtig ist, Leute, die einen auch verstehen, also die auch den Struggle so verstehen. Weißt du, ich kann mit meinen Eltern darüber reden und sagen, hören da auch zu und so. Aber wirklich Leute zu haben, die auch in die gleiche Richtung blicken, die das auch schon mal durchlebt haben und die das auch nicht so abtun, ne? So sagen sie, ja, deine Probleme möchte ich haben, so, ne? Ja, du schwimmst doch sowieso schon, Geld läuft doch irgendwie alles, so. Und trotz allem Erfolg kann man ja aber auch total emotional strugglen oder mit großen Entscheidungen und so. Und da wirklich die Leute um einen herum zu haben, und das ist beim Finanzen genau das Gleiche, so machen wir es ja auch mit der Moneypenny Community. Zu unserem Programm, wenn man da ja sozusagen Kundin ist, bekommt man ja auch immer eine geschlossene Community mit dazu, weil auch da kann man diese Kommentare nicht gebrauchen, ne? So dieses, ja, du verdienst doch schon so viel oder ja, genau, deine Probleme möchte ich haben, ob es jetzt hier um 500.000 oder eine Million geht oder so, ne? Und das, also die einem das nicht absprechen und die einem dann auch wirklich also mitfühlen können und auch supporten können. So, deswegen.
Total. Und die auch ähnliche Erfahrungen gemacht haben, die sie dann mit einem teilen können. Weil ich finde, in so einem Moment, was du ja nicht brauchst, ist irgendein Ratschlag, sondern was du eigentlich brauchst, sind andere, die schon ähnliche Erfahrungen hatten. Und dann ist es auch so wahnsinnig beruhigend, wenn jemand anders diesen Struggle auch schon mal durchlebt hat. Ja. Und was ich auch so interessant finde an diesem Austausch ist, also wir treffen uns da regelmäßig und du siehst einfach, beim letzten Mal war es bei der einen total toll und bei der anderen doof und beim nächsten Mal ist es wieder genau andersrum. Also das Leben ist auch einfach so eine Achterbahnfahrt und niemand ist immer oben auf, sondern es geht immer auf und ab. Und ich finde, das gibt auch so eine Ruhe für einen selber, weil ja, gründen und ein Unternehmen aufbauen ist einfach eine Wahnsinns-Achterbahnfahrt der Gefühle und der Erfolge und Misserfolge. Ja. Und das für sich selber so ein bisschen mehr auszubalancieren über Zeit, das hilft total.
Ja, absolut. Und so ist bei Finanzen ja auch, ne? Mal läuft's gut, mal läuft's irgendwie nicht so gut.
Total.
Und es ist
ja auch
stimmt. Sowohl Unternehmertum als auch jeder Beruf, als auch Finanzen, das ist ja jetzt auch ein Lebensbereich von
vielen verschiedenen, die sich ja auch gleichzeitig bedingen, ne? Also wenn ich emotional total irgendwie das Wrack bin, weil meine Beziehung überhaupt nicht läuft, so natürlich schlägt sich das auch nieder auf mein Unternehmertum oder Jobverlust schlägt sich auf Finanzen nieder oder ja. Andere Krisen oder was auch. Das ist ja auch das ganze Leben geht ja die ganze Zeit rauf und runter. Und ich finde es in meiner Mastermind nämlich auch so schön. Also wir reden da nicht nur über Business, sondern eben auch über private Sachen. Und auch da zu sehen, ne? Also letzten Monat war Business noch top und Personal Life irgendwie auch. Jetzt ist alles nur noch so auf Halbmast und Personal Life geht komplett runter. Also das auch zu verstehen, dass es in verschiedenen Lebensbereichen sich auch verschiedenartig entwickeln kann und das wirklich seltenst einfach alles nur komplett super rosig ist. Ich meine, wir reden natürlich immer noch auf einem sehr privilegierten Niveau. So, das muss ich jetzt auch nochmal mit dazu sagen. Ja. Also geht uns schon ganz gut. Aber trotzdem heißt ja nicht, dass man auch so hinter den Kulissen auch einfach seine Struggles hat. Und da ein Umfeld zu haben, das dann auffängt, ist, glaube ich, Gold wert. Und ja auch, ich beschäftige mich ja gerade auch sehr viel mit dem Thema Resilienz. Das ist auch ein ganz klarer Faktor von psychologischer Resilienz, ne? Ist dein Umfeld, das dich auffängt, so dass du halt nicht umfällst, sondern weich gebettet, und dass du dann wieder hochkommst. Apropos Mut, Julia, darüber haben wir jetzt schon ein paar Mal gesprochen und ich glaube, warum ich dich auch so sehr mit Mut assoziiere, ist, dass du ein Thema, was in Deutschland total tabuisiert ist, auf die Agenda geholt hast, und zwar auch aus deiner persönlichen Erfahrung heraus, und zwar Social Freezing. Und gerade in Deutschland ist dieses Thema ja immer noch wirklich totales Tabu. Also ich wusste sozusagen davon, ich wusste, dass es das gibt, aber durch dich, finde ich, ist es nochmal so in die Öffentlichkeit gekommen, so, okay, it's a thing, so, vielleicht mal so drüber nachdenken. Warum glaubst du, ist das in Deutschland immer noch so? Und wie sieht's in anderen Ländern aus? Du hast dich ja damit beschäftigt auch.
Ja, also vielleicht kurz zu meiner eigenen Story. Ja. Also ich habe vor 8 Jahren Social Freezing gemacht, da war ich Anfang 30 und ich hatte da. Also ich hatte jetzt keinen konkreten Kinderwunsch. Es war eher so sehr diffus, dass ich gedacht habe, boah, also ich möchte schon Kinder haben. Jetzt gerade gar nicht, aber irgendwann schon. Ah, ja. Und ich hatte damals auch keinen Partner. Mhm. Und dann hat mein bester Freund in der Zeitung gelesen, dass es eben diese neue Technologie sozusagen gibt und hat dann nicht locker gelassen, bis ich mich damit beschäftigt habe. Mhm. Und warum ich mich dann dafür entschieden habe, war, dass ich gedacht habe, das ist eine Möglichkeit für mich, sozusagen in Zukunft meine Chancen auf ein Kind zu verbessern. Das ist natürlich auch keine Garantie, aber man friert im Endeffekt bei mir jetzt Anfang 30 Eizellen ein und kann dann später versuchen, damit ein Kind zu kriegen und hat halt damit sozusagen seine Chancen verbessert, weil eben Anfang 30 die Qualität sehr viel besser ist als Ende 30. Mhm. Und ich habe dann vor 2 Jahren eine kleine Tochter bekommen, dank des Social Freezings. Und im Laufe dieses Prozesses ist mir klar geworden, wie groß das Tabu ist, bezüglich nicht nur Social Freezing, sondern generell alles, was mit Unterstützung beim Kinderwunsch zu tun hat. Mhm. Und mit der Geburt meiner Tochter, ich habe einfach, das ist einfach so ein Wunder, du kennst es, aber es ist so ein Wunder, wenn einem so ein Kind anvertraut. Es ist einfach Wahnsinn. Ja. Und ich habe einfach gedacht, ich muss das teilen. Ich muss diese Möglichkeit teilen, seine Chancen darauf zu verbessern, weil bei uns, also wir hätten wahrscheinlich sonst kein Kind bekommen, weil unsere sozusagen Werte und damit Chancen zu schlecht waren. Mhm. Und dementsprechend habe ich mich entschieden, öffentlich über das Thema zu sprechen, wobei ich sonst eigentlich private Themen überhaupt nicht teile. Ja. Das heißt, dass jetzt sozusagen mit so einem intimen Thema daraus zu gehen, war definitiv eine Überwindung für mich. Aber ich wollte unbedingt dazu beitragen, dass das Thema Kinderwunsch, Social Freezing, IVF, alles, was damit zu tun hat, gesellschaftlich einfach besprechbarer wird. Und der einzige Grund, warum ich gezögert habe tatsächlich, war, weil ich da natürlich eine Entscheidung treffe für meine Tochter oder wir gemeinsam eine Entscheidung treffen, zu der wir sie nicht befragen können. Aber ja, wir sind der Meinung, dass das sie hoffentlich in Zukunft stolz macht und ihr nur zeigt, wie sehr gewünscht sie war. Und ja, dementsprechend ist es mir eine totale Herzensangelegenheit, dieses Social Freezing als Möglichkeit breiter in die Gesellschaft zu bringen und dafür zu sorgen, dass eben Frauen schon eigentlich Ende 20 sich mit ihrer Fruchtbarkeit auseinandersetzen. Mhm. Ja. Und trotzdem war natürlich der Moment, in dem ich das dann geteilt habe, und ich weiß nicht, ich habe ein Zeitinterview geführt, und ich war so nervös vor diesem Interview. Ich war in meinem Leben noch nicht so nervös. Ich habe mich so nackt gefühlt. Ja. Ich meine, viel intimeres Thema gibt es ja nicht. Ja. Aber die Rückmeldungen waren extrem positiv und wirklich, also 99% positiv. Und da habe ich so gemerkt, ich glaube, dass Menschen auch einfach merken, wenn du dich verletzlich machst, und dann nicht draufhauen. Und das hat mich sehr positiv überrascht.
Ja, also vielen Dank, dass du das machst, Julia, auf jeden Fall. Und ich glaube, es ist immer gut, wenn man so Tabus, gerade um uns Frauen gibt es einfach so, eigentlich ist ja so vieles gesellschaftlich tabuisiert, was eigentlich total normal ist, gerade auch für uns Frauenkörper, sei es Menstruation, sei es irgendwelche hormonellen Schwankungen, sei es, um Gottes Willen, die Menopause. So redet ja irgendwie auch niemand drüber gefühlt. Und deswegen, ja, finde ich es auch ganz toll, dass du das, dass du dieses Thema auch mit in die Öffentlichkeit gebracht hast und dich dadurch natürlich auch ein bisschen nackt gemacht hast, so, ne? Ich glaube, was ich an Social Freezing auch so, spannend oder auch gut finde, ist so dieses Thema Selbstbestimmung, oder? Ist es für dich auch ein Selbstbestimmungsthema, warum du das dann auch gemacht hast und warum du es auch jetzt so in die Öffentlichkeit trägst, um Frauen so zu zeigen, hey, man hat da doch mehr, ich sage es mal, Handlungsspielraum als eigentlich gedacht?
Ja, absolut. Mhm. Also ich glaube, ich meine, Frauen insgesamt sind heute so frei und unabhängig wie noch nie. Ja. Aber wir vergessen dabei schnell, dass die Natur eben leider sehr konservativ ist und Kinder kriegen nur in einem sehr begrenzten Fenster möglich ist. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dafür ein Bewusstsein zu haben und gleichzeitig zu verstehen, was sind meine technologischen Möglichkeiten, da vielleicht doch das Fenster ein bisschen zu verschieben. Und da ist eben Social Freezing eine davon. Aber ich glaube, wahrscheinlich genauso wichtig ist dieses Bewusstsein dafür, wie das eigentlich aussieht. Und viele haben das einfach nicht auf dem Schirm, weil auch da wieder was wird uns beigebracht. Als Teenager wird uns total eingetrichtert, was man tun muss, damit man kein Kind kriegt. Also ich glaube, das ist irgendwie allen klar. Aber wie man eins bekommt, darüber redet eigentlich niemand. Und das ist auch nicht irgendwie Teil von einer Gesundheitsvorsorge oder so. Ja. Und es ist einfach so, dass die Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden pro Zyklus, wenn man alles total optimiert, irgendwie bei in den 20ern oder Anfang 30ern bei 30% liegt pro Monat. Mhm. Und das sinkt halt rapide ab 35 und ab 40 bist du da pro Zyklus bei unter 5%. Ja. Und ich habe mich damit auch überhaupt nicht beschäftigt. Ich habe diese Statistiken erst gesehen, als ich eben dann mit diesem Thema Social Freezing mich auseinandergesetzt habe. Und ich war ehrlicherweise im ersten Moment total geschockt, weil man so ein ganz anderes Mindset irgendwie hat.
Ja, ja.
Und wir bekommen immer später Kinder. Mhm. Bei Akademikerinnen hat mit 35 noch die Hälfte kein Kind.
Ja.
Und die Fruchtbarkeit nimmt halt einfach ab und die Natur ändert sich da auch nicht. Und dementsprechend, ja, ist eben Social Freezing da eine gute Möglichkeit. Und ich glaube, ungewollt, jetzt sozusagen jeder entscheidet, ob er ein Kind haben möchte, aber wenn man ungewollt kinderlos ist, kann das halt zu den schlimmsten Lebensereignissen gehören. Mhm. Und seine Chancen zu erhöhen. Und das will ich nochmal sagen, es ist halt absolut auch keine Versicherung.
Ja.
Aber das hilft. Und was es für mich noch zusätzlich auch gemacht hat, und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt, ist, es hat auch den Druck aus der Partnersuche genommen, weil ich hatte damals keinen Partner und ich wollte auch keinen Vater suchen, suchen.
Mhm.
Und das ist übrigens auch der Hauptgrund, warum Frauen Social Freezing machen. Da gibt es so dieses Vorurteil, das machen dann irgendwie Frauen, um ihre Karriere zu optimieren oder was auch immer. Das ist seltener der Fall, sondern der Hauptgrund ist, dass sie eben keinen Partner haben und für sich da den Druck rausnehmen wollen.
Ja, absolut. Und es macht ja auch total Sinn. Also, ne, wenn man das, und
ja, während du so erzählt hast, und ich kenne es ja auch, ne, man ist irgendwie total ambitioniert, man hat studiert, man will jetzt irgendwie gründen und hat halt so viele Sachen zu tun und die Jahre fliegen vorbei und die Jahre fliegen total vorbei und dann ist man 36 und denkt so, ah, warte mal ganz, also, ne, dass man wirklich so mal kurz auf Stopp drücken muss, weil ja, man einfach, also hat ja jeder so viel zu tun und verschiedene Themen auch und so, und also für mich war das auch so ein Aha-Moment, sozusagen zu lernen, ach, das geht eigentlich gar nicht so immer so selbstverständlich, weißt du, also ja, so, ach so, ja, ah, Kinderwunschbehandlung, ach so, ich dachte, also läuft jetzt halt, ne, also, weil auch darüber, also wurde in meiner Bubble, oder ich war da auch wahrscheinlich nicht so, hab diese Information halt auch nicht gesucht oder so, aber ja, da auch so zu lernen, wie gering die Wahrscheinlichkeit ist, überhaupt schwanger zu werden.
Total.
Und das ist eigentlich von der Biologie her, genau, Anfang der 20er, das ist natürlich sozusagen das High, und aber wenn wir eigentlich jetzt gesellschaftlich dazu bereit sind, das ist eigentlich, also schon relativ spät ist, ne? Und dann halt auch bei vielen einfach nicht mehr klappt. Das ist, genau, ja, und wenn es diese Möglichkeit dann gibt, natürlich umso besser. Und da würde ich jetzt nochmal eine Komponente aufmachen. Das ist ja höchstwahrscheinlich auch eine große finanzielle Entscheidung, ne? Also Kinderwunschbehandlung so an sich ja auch schon. Wenn ich richtig informiert bin, übernimmt da die Krankenkasse, ich glaube, ein Teil bei verheirateten Heteropaaren natürlich nur der Kosten. Und wie, also Geld wird da ja wahrscheinlich schon eine Rolle spielen in diesem Spiel. Also kannst du sagen, mit welchen Kosten man da so ungefähr rechnen muss, so ganz über den Daumen gepeilt? Also ich meine, es ist ja nicht nur Social Freezing, yeah, sondern wenn man jetzt mal sozusagen, es ist ja auch noch eine Behandlung davor wahrscheinlich, eine Behandlung dann danach, die sozusagen richtige Kinderwunschbehandlung, die Befruchtung und so dann. Yeah. Das ist ja, ich stelle mir das sehr kostspielig vor.
Es ist teuer, auf jeden ja, Fall. Es ist absolut teuer. Und gleichzeitig ist es das beste Investment, was ich jemals in meinem Leben gemacht habe.
Glaub ich dir, ja.
Aber ja, es ist teuer. Und ich habe, was man da macht, ist, man wird im Endeffekt stimuliert hormonell, damit mehr Eizellen anreifen und die werden dann entnommen. Mhm. Und man sollte so ungefähr 15 Eizellen mindestens haben. Mhm. Und ich habe dafür 2 Zyklen gemacht. Mhm. Und bei mir hat es dann 10.000 Euro gekostet.
Das alleine.
Und ja, das ist aber auch schon ein bisschen her. Also ich würde mal sagen, ja, heute ist wahrscheinlich irgendwo zwischen 10.000 und 15.000 ja, Euro, die man dafür rechnen muss. Also das ist schon ein ja, richtiges Investment. Das kann man ja, nicht anders sagen.
Ja. Ja. Umso wichtiger, sich frühzeitig damit zu beschäftigen, um dann halt dieses Geld auch ansparen zu können. Also wer jetzt nicht mal eben irgendwie 20.000, 30.000 Euro auf dem Konto hat, weil ich meine danach die Befruchtung ja, und so weiter oder wie auch immer, dann, also manche machen ja dann IVF und so, das kommt ja dann auch nochmal on top. Oder? Also ich meine, also ich habe genau, im Freundeskreis habe ich ein Pärchen, die haben es, glaube ich, jahrelang versucht und irgendwann ist denen dann auch einfach das Geld ausgegangen. Im letzten Versuch hat es dann glücklicherweise noch geklappt. Aber das waren mittlere fünfstellige Beträge, ne? Ich glaube, das waren bei denen am Ende so 30.000 Euro oder so.
Das ja, ist schon ja, so kann man es natürlich auch ganz rational betrachten. Ja. Wenn man Unterstützung braucht, dann ja, sozusagen ist wahrscheinlich Social Freezing noch der günstigere ja, Weg, weil du sozusagen da bessere Chancen ja, hast mit jüngeren Eizellen.
Ja, stimmt. Ja.
So kann man es auch rein finanziell betrachten. Und das ist, glaube ich, so ein wichtiger, dieses rationale Anschauen mhm, ist bei dieser ganzen Sache so ein wichtiger Aspekt, weil ich habe das damals als großes einfach Investment in meine Zukunft gesehen und auch als Teil meiner Gesundheitsvorsorge und habe das auch ganz rational angeguckt. Und ich glaube, das ist so schwer und es fällt vielen auch ganz schwer, weil das ist so ein emotionales Thema. Und das mal rational anzuschauen.
Ja.
Ganz oft höre ich, ach ja, ich weiß nicht, entweder es klappt dann oder es klappt dann nicht.
Ja.
Oder es wird dann schon so, also weißt
ja,
du, die Leute geben sich dann so ihrem Schicksal hin.
Ja.
Und dann denke ich mir, hä?
Ja.
Aber in so vielen anderen Lebensbereichen tun wir alles,
ja,
um was zu ermöglichen. Und hier, wieso würde ich mich da einfach dem Schicksal hingeben?
Ja.
Also es macht für mich irgendwie überhaupt keinen Sinn.
Mhm.
Und ich habe mir einfach überlegt, wie viel würde ich in der Zukunft dafür zahlen, meine Chancen zu erhöhen, wenn es nicht klappt, ein Kind zu bekommen?
Und ja,
das ist halt, oder wie sehr würde ich es bereuen, wenn ja, ich es nicht versucht hätte?
Ja, ja, ja. Ja, voll.
Ja.
Ja, absolut. Also ich bin da komplett bei dir und gerade auch aus dieser Selbstbestimmungssicht. Und ich bin ja auch lieber vorbereitet. Und ich meine, das ist halt auch so ein Thema,
da ist es dann halt over, weißt du? Also es gibt dann nicht, genau. Es gibt dann keine zweite Chance. So, es ist dann nicht, okay, sorry, falsche Entscheidung getroffen vor 10 Jahren, dann korrigiere ich jetzt die falsche Entscheidung, weil die gibt es dann einfach nicht mehr. Und das finde ich so dramatisch an diesem, wir gucken mal, wenn's klappen soll, dann klappt's oder so. Also auch diese Verantwortung so ein bisschen abzugeben oder die Möglichkeiten nicht auszuschöpfen, die man hat, weil das Risiko ist dann, also der Worst Case ist dann wirklich der Worst Case, so dann funktioniert es dann halt einfach nicht mehr, ne?
Und gleichzeitig ist man natürlich da ganz vielen, wie du vorher gesagt hast, auch Tabus ausgesetzt. Denn irgendwie viele finden das unnatürlich oder so Science-Fiction-mäßig. Oder meine Mutter, auch als ich ihr das zum ersten Mal erzählt hat, die hatte dann die Vorstellung, dass wir da irgendwie so ein Baby in die Kühltruhe legen oder so. Das ist natürlich nicht so. Das ist einfach eine Zelle ist es im Endeffekt. Aber also nochmal zurück zu dieser Entscheidung und zu dem Investment auch. Die Herausforderung ist halt, im Endeffekt sollte man sich da mit Ende 20, Anfang 30 auseinandersetzen. Und das ist halt die Zeit, in der du, wie du vorhin auch beschrieben hast, total busy bist. Bei mir war das auch so. Ich hatte da gerade Outfittery gegründet. Mein Leben war so voll. Ich hatte da eigentlich gar keinen Kopf für. Ja. Und du hast halt auch in der Phase jetzt noch nicht so die Mittel.
Eben, ja. Kein Plan und kein Geld.
Zum Beispiel auch meine, also ich habe weder meine biologische Uhr ticken gehört, weil mein Leben war so laut da, wie das nicht getickt, noch war das sehr konkret. Aber ich glaube, das rational zu überlegen und zu priorisieren und auch zu gucken, wie ist meine Lebenssituation? Also habe ich gerade einen Partner? Ja. Wie sicher bin ich, dass ich ein Kind will? Mhm. Auch zu gucken, man kann übrigens auch sich anschauen, seinen Anti-Müller-Hormonwert, den kann man messen. Ja. Der zeigt, also der ist nicht perfekt, muss man dazu sagen, aber der ist ein guter Indikator, um zu gucken, wie ist denn die Eizellreserve? Und bei mir war es so, als ich mich dann mit dem Thema Social Freezing auseinandergesetzt habe, habe ich auch diesen Anti-Müller-Hormonwert messen lassen. Und da hat man eben bei mir damals, Anfang 30 schon gesehen, dass der sehr viel niedriger war, als das für mein Alter normal wäre. Also das war für mich dann auch nochmal eine Bestätigung zu sagen, puh, also dann sollte ich das wirklich machen.
Ja.
Und zum Investment, also halt, was ist mir wichtig? Also investiere ich jetzt oder spare ich jetzt auf ein Auto, einen Urlaub oder auf diese Chancenmaximierung?
Genau. Es könnte halt ein Sparziel sein, ne? Dann kann man das ja so machen und sich so einrichten und sozusagen den Fokus darauf richten. Und die Entscheidung muss halt vorher, also ich muss halt vorher erstmal entscheiden, okay, es ist ein Sparziel, bevor ich dann halt angehen kann. Ne? Das heißt, die Entscheidung, ich finde das total gut, was du sagst, sich damit Ende 20, Anfang 30 mit zu beschäftigen und dann die Entscheidung für sich zu treffen. Und wenn die Entscheidung ist, möchte ich machen, dann geht es darum, das sozusagen möglich zu machen, genau.
Ja.
Plus, also ich meine, vielleicht ist man dann ja auch schon zu zweit, ne? So kann es ja vielleicht auch sein, dass man in einer Partnerschaft ist, aber so, weiß ich noch nicht, gucken wir mal. Ne?
Total.
Vielleicht splittet man dann auch die Kosten oder so, dass man das nicht komplett alleine tragen muss. Oder die Großeltern-to-be beteiligen sich oder so.
Ja, genau. Die haben auch ein Interesse.
Genau, die haben auch ein Interesse am Enkelkindchen.
Sehr gute Idee.
Liebe Julia, vielen, vielen Dank. Jetzt sind wir auch schon am Ende angekommen. Ich habe noch zwei ganz schnelle Fragen für dich. Was schätzt du an dir selber ganz besonders?
Ich glaube meinen Optimismus, weil ich immer daran glaube, dass es eine Lösung gibt und dass es gut wird. Und damit wird das überhaupt möglich. Da gibt es so eine Quote, wie waren die jetzt nochmal? Pessimists may be right more often, but optimists are the ones who change the world. Also an das Gute glauben und dann kann man es auch erreichen.
Super. Und was schätzt du an uns Frauen besonders?
Die Verbindung, die zwischen Frauen entstehen kann. Und ich habe ja vorhin schon von meinem Unternehmerinnen-Zirkel erzählt. Ja. Und ich habe ehrlicherweise, als wir das gestartet haben, so ein bisschen habe ich gedacht, also brauche ich das jetzt wirklich nur Frauen? Ja. Ich bin es halt total gewohnt, eine von wenigen Frauen im Raum zu sein. Das ist auch total okay für mich so. Aber das Level an Verletzlichkeit, Offenheit, Unterstützung und die Verbindung, die dadurch entsteht unter Frauen, das ist einfach Wahnsinn. Und das finde ich total toll. Hm,
super. Kann ich nur unterschreiben. Vielen, vielen Dank, liebe Julia. Ich glaube, wir haben einen guten Rundumschlag gemacht aus Unternehmertum und Ideen bekommen und so weiter, Mut bis hin zu Social Freezing. Also wirklich auch ein sehr hands-on Thema, was uns als Frauen natürlich betrifft. Also vielen, vielen Dank dafür. Und ich sag mal,
danke dir.
Bis bald.
Absolut, bis bald.